kommen wir gleich im Anschluss zu meinem Hauptthema. Und da frage ich erstmal Johannes, bist du ein Checker oder ein Nicht-Checker?
Voll der Checker, ey. Was Gut. hast du für was anderes erwartet jetzt?
Ich bin eher der Nicht-Checker. Für alle, die sich von euch jetzt fragen, worum es geht. Es geht darum, wenn du eine Narkose einleitest, checkst du die Beutelmaskenbeatmung, bevor du relaxierst?
Nein, ich bin ein Nicht-Checker.
Ich persönlich mache das auch nicht. Aber ich habe das mal so gelernt. Und ich
auch, jeder, glaube ich. Also
ich glaube, viele, die in der Anästhesie tätig sind, und ich habe auch nicht vor Ewigkeiten ein Examen gemacht, das ist gar nicht so lange raus. Und es gibt ja auch Gründe dafür, warum das mal so gemacht wurde. Ich versuche jetzt hierbei mal zu beleuchten, warum es mal so gemacht wurde. Die Idee zu diesem Beitrag basiert auf einem Artikel, der in Anesthesia in diesem Jahr entschieden ist. Face Mask Ventilation, the Neglect of Essentials. Gleichzeitig, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich an einen Podcast von Depths of Anesthesia, den ich vor einiger Zeit gehört habe, in dem das gleiche Thema behandelt wurde, erinnert und habe aus diesen beiden Quellen zusammen mit den aktuellen AWMF-Leitlinien diesen Beitrag für euch gebastelt. Was sind denn die Gründe dafür, warum wir das mal so gelernt haben? Warum sollten wir kontrollieren, bevor wir relaxieren? Der Hauptgrund, den die Befürworter ins Feld führen, ist, dass der Patient zu beuteln sein sollte und wenn die Beatmung nicht funktioniert, wir ihn wieder wach werden lassen können, wenn er nicht relaxiert ist. Gerade nach einer Intubationsdosis Rocuronium ist das Aufwachen ohne Sugammadex unmöglich. Was ist der Grund, nicht zu checken? Wenn ich den Patienten relaxiert habe, wird die Beatmung einfacher. Außerdem habe ich schneller gute Intubationsbedingungen, wenn ich den Patienten auch früh relaxiere. Außerdem sagen einige Leute, wach werden lassen ist eh keine Option.
Ich zum Beispiel.
Habt ihr andere Gründe? Schreibt uns. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, weil das sicherlich immer noch ein durchaus diskutiertes Thema ist. Ich weiß zumindest von einem großen Maximalversorger in unserer Umgebung, der es immer noch in seinen SOPs drinne stehen hat. Lasst uns mal die Evidenz anschauen. 2010 gab Broomhead eine Studie in Anesthesiology heraus, in der er 136 Anästhesisten befragte, wie sie vorgehen. 43% checkten nicht vorher und 57% checkten vorher. Was das Lustige daran ist, die meisten gaben an, dass sie in einer theoretischen Prüfung angeben würden, dass sie Checker seien. Gleichzeitig gaben die meisten an, dass sie in der theoretischen Situation, dass sie nicht beatmen können, erstmal relaxieren würden, um sich die Beatmung leichter zu machen. Das ist also ein Widerspruch an sich. Übrigens fällt auf, dass Weiterbildungsassistenten häufiger Checker waren als Fachärzte. Mhm. Gehen wir mal weiter. Was wissen wir denn überhaupt über schwierigen Atemweg, Schwierigkeiten bei Beutelmaskenbeatmung? Das Problem ist, weder die schwierige Intubation noch die schwierige Beutelmaskenbeatmung ist einheitlich definiert. In einer der größten Studien von 2006 gab es 53.000 Patienten. 77 Patienten von 53.000 mit unmöglicher Maskenbeatmung, also 0,15%. Das ist halt
wenig,
fast gar nicht. Die Inzidenz für eine schwierige Maskenbeatmung liegt je nach Patientenkollektiv und Studie bei ca. 2%. Schwierig, nicht unmöglich. Ja? Es gibt keine guten Prädiktoren für schwierige Maskenbeatmung. Es gibt den DIF-Mask-Score von May. Ja? Das sind 13 Prädiktoren, die man abarbeiten muss. Der hat nur eine Sensitivität von 85% und eine Spezifität von 59%.
Schlecht.
Das ist schlecht. Das Problem ist hierbei, die Inter-Rater-Reabilität ist wieder noch schlechter. Nur weil ich jemanden schwierig finde zu Beutelmasken, heißt es noch lange nicht, dass du das schwierig findest, dass einer unserer Oberärzte es schwierig findet oder dass unser Chef Probleme damit hat. Ja. Gucken wir uns also mal die Argumentation an. Was die Checker sagen ist, wenn die Beutelmaskenbeatmung nicht gelingt, habe ich immer noch die Option, den Patienten wach werden zu lassen, bevor er hypoxisch wird. Was wissen wir darüber, wie lange es dauert, bis ein Patient nach einer Einleitung wieder wach wird und spontan atmet? Jetzt habe ich eine Studie von 1984, also als ich geboren wurde. Da machte Drummond eine Studie, er nahm 20 Patienten und ließ sie Raumluft atmen. Dann hat er sie eingeleitet und geschaut, bei welcher Sättigung sie nach einer Minute war. Nach Raumluft war die durchschnittliche Sättigung bei 85,5%. Ich frage mich, ich meine, es war 1984, aber ich frage mich ernsthaft, welche Ethikkommission dieser Studie zugestimmt hat. Aber das ist ja auch nicht das, was wir in der Realität machen. In der Realität heutzutage präoxygenieren wir den Patienten. Hoffe ich zumindest.
Manchmal.
Die Idee dahinter ist, ja, wir haben eine funktionelle Residualkapazität von ca. 2 Litern. Wenn wir es schaffen, den Stickstoff da rauszubekommen und 90% Sauerstoff reinzubekommen, 90% von 2 Litern sind 1,8 Liter reiner Sauerstoff. Der durchschnittliche Patient konsumiert 250 bis 300 Milliliter Sauerstoff pro Minute. Das heißt, wir haben 6 bis 7 Minuten extra. Jens, ich hoffe, ich betone den Namen richtig, machte 1991 eine Studie mit gesunden Patienten. Die haben die Patienten eingeleitet und intubiert und nicht beatmet und angewartet, wie lange die Patienten brauchten, bis sie entsättigen. Auch so eine krasse Studie. Sie haben aber sehr, sehr gut präoxygeniert, weil sie die Stickstoffkonzentration auf weniger als 5% gesenkt haben. Mhm. Das heißt, sie haben also 95% Sauerstoff im Residualvolumen gehabt. Ganz ehrlich, wenn ich präoxygeniere, mein Ziel liegt immer irgendwo bei 90% ja. expiratorischen Sauerstoff. Für Patienten mit einem normalen Körpergewicht dauerte es circa 360 Sekunden, bis die Sättigung unter 90 war. Ja, in einer Unterpopulation mit Übergewichtigen waren es nur 160 Sekunden. Ja, deutlich kürzer. Also gerade mal 2 Minuten Quetsch. Ja. Mhm. Nun sind diese Studie alle bei liegenden Patienten durchgeführt worden. Dixon machte 2005 eine Studie, die er in Anesthesiology veröffentlichte. Die haben übergewichtige Patienten genommen, sie randomisiert. Entweder in liegende Position oder in 25 Grad Oberkörper hoch. Sie haben genauso gewartet, bis die Patienten entsättigten. Diesmal auf 92%. Das ist 2005. Hier war man wahrscheinlich ein bisschen...
moderneres Ethikkomitee.
Genau. Bei liegenden Patienten hat es 155 Sekunden gedauert. Bei Oberkörper hochgelagerten 201 Sekunden. Also fast eine Minute Unterschied. Also für alle mit einem verminderten Residualvolumen, weil sie zum Beispiel übergewichtig sind, Oberkörper hoch. Das gilt natürlich auch für Schwangere und Lungengeschädigte.
Und es macht natürlich auch Sinn bei allen Leuten, die einen erhöhten Sauerstoffverbrauch haben, oder? So kritisch Kranke, Kinder.
Auf jeden Fall. Genau. Jetzt gibt es eine Studie, in der die Autoren einen Schritt weitergegangen sind. Sie haben 27 normalgewichtige Patienten genommen und die Narkose eingeleitet mit 2 Milligramm pro Kilogramm Propofol, 1 Mikrogramm pro Kilogramm Remi und 1 Milligramm pro Kilogramm Suki. Und dann haben sie gewartet, bis die Patienten aufgemacht sind.
Und woran haben die es dann festgemacht?
Kein Scheiß. Einer von denen hat sich daneben gestellt und ihnen regelmäßig auf die Schulter geklopft und gefragt, ob sie nicht die Augen öffnen möchten.
Und wie lange hat es dann so gedauert? Also
ja, 245 Sekunden. Plus, minus eine Minute.
Oh, es ist ja schon so. Also, naja. Ich hätte gedacht, es dauert noch länger, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay.
Wir erinnern uns, wir haben vorhin gesehen, 360 Sekunden hat ein gesunder Patient mit einem normalen Körpergewicht, bis er eine Sättigung unter 90% hatte, ja. Außerdem wurden aber hier für die Einleitung Substanzen genommen mit der kürzestmöglichen Halbwertszeit. Ja. Wir haben das am kürzesten wirksame Opiat. Propofol ist das mit am kürzesten wirksame Hypnotikum, was ich kenne, und Suki ist auf jeden Fall das kürzest wirksame Relaxant. Definitiv. Fazit, das wieder wach werden lassen ist bei gesunden Patienten möglich. Diese Patienten wurden aber auch sehr, sehr gut präoxygeniert und es wurden auch eher niedrige Dosen dieser kurzwirksamen Substanzen genommen. Also 2 Milligramm pro Kilogramm Propofol. Ich nehme durchaus mal mehr für eine Einleitung. Ne? In der Cannot-Ventilate-Situation gehören da schon Eier zu.
Kann man wohl sagen.
Das, also auch so niedrige Dosen zu nehmen. In, wenn ich jemanden nicht beatmen kann, vertieft man ja eher. Ja? In der Studie mit den 53.000 Patienten vom Anfang gab es ja nun 77 mit unmöglicher Maskenbeatmung. Von diesen konnten allerdings 58 normal intubiert werden. 15 wurden mit alternativen Intubationstechniken intubiert und 2 wurden aufgeweckt. 2 bekamen tatsächlich einen chirurgischen Atemweg. Das heißt, von 53.000 Patienten hatten 2 eine sichere cannot ventilate, cannot intubate Situation. Bei den 2, die geweckt wurden, wissen wir es nicht genau.
Ja. Und jetzt werden die Checker natürlich sagen, je nachdem, ob sie beatmen können oder nicht, benutzen sie dann vielleicht ein kurzwirksames oder langwirksames Muskelrelaxant.
Du meinst, wenn sie nicht beuteln können, nehmen sie Suki?
Ja, warum nicht?
Okay, meinst
du? Bei uns wäre es jetzt nicht da, aber man könnte, also es wäre da, aber nicht im Saal. Aber
meinst du, dass das in der Zeit von Sugammadex noch relevant?
Ich habe ja noch gelernt, dass es so teuer ist.
Ich meine, bei uns ist Rocuronium immer aufgezogen. Das heißt, ich müsste die Schwester wegschicken, um Suki aufzuziehen. Ja, also zum Kühlschrank. Aha. Und bezüglich der Erholungszeit habe ich eine Studie von 2009 in die Shownotes gepackt. Hier wurde die Erholungszeit von 150 ASA 1 und 2 Patienten gemessen. In einer Gruppe spontane Erholung von Suki, in der anderen Gruppe Erholung von Rocuronium, wenn 3 Minuten nach Rocuronium Sugammadex gegeben wurde. Die nahmen 1,2 Milligramm pro Kilogramm Rocuronium, das ist die RSI-Dosis, und 1 Milligramm pro Kilogramm Suki, das ist die Dosis für RSI und normale Einleitung. Ansonsten haben sie Propofol und Fenta genommen, wie das bei uns in der Klinik auch so normal ist. Die Erholungszeit von einem T1 von 90%. Von Rocuronium und Sugammadex waren 6,2 Minuten, von Suki 10,9 Minuten. Und um es nochmal klar zu sagen, T1 von 90% heißt T1 von der Baseline. Das heißt nicht T1 von T4, was wir beim TOF messen. Das heißt, wir sind weit entfernt von der
Möglichkeit zu extubieren.
Von der Möglichkeit zu extubieren. Aber in solchen Situationen geht es ja auch nicht um sicheren Aspirationsschutz, sondern darum, dass der Patient suffizient atmet. Das Zwerchfell erholt sich etwas schneller als der Tenarmuskel, an dem wir ja nun meistens unseren TOF messen. Daher sind die Zeiten als Orientierung vielleicht gar nicht schlecht. Fazit bleibt jedoch, Rocuronium plus Sugammadex ist schneller, erholt sich schneller als Suki, selbst wenn wir das Sugammadex erst 3 Minuten nach der Reluxierung mit Rocuronium geben. Also, für alle Checker, wenn ihr Rocuronium benutzt und Sugammadex habt, braucht ihr nicht checken und ihr könnt euch das Suki sparen. Ja? Gut, so viel zu den Argumenten der Checker. Wir kommen also zu unseren Argumenten der Nicht-Checker. Die Nicht-Checker und somit auch wir beide behaupten, wir verbessern dadurch durch das Relaxieren nicht nur unsere Intubationsbedingungen, sondern auch die Bedingungen der Beutelmaskenbeatmung. Gibt es also Evidenz dafür, dass Relaxierung Maskenbeatmung verbessert? Und diese Evidenz gibt es. Eine Studie aus 2011 von Wailers. Sie haben 90 Patienten eingeleitet und randomisiert. Die Hälfte von ihm bekam Nazel, die andere Hälfte Rocuronium. Anschließend musste ein verblindeter Anästhesist anhand eines eigens für diese Studie geschaffenen Scores beurteilen, ob die Maskenbeatmung schwer oder leicht war. Siehe da,
war der verblindet mit so einer Maske oder was? Wusste der nur nicht, was die gespritzt haben?
Der wusste nicht, was gespritzt wurde. Es war halt eine Spritze mit Nazel oder Rocuronium. Siehe da, Rocuronium machte es leichter. Vielleicht ist auch noch wichtig, sie haben vor der Gabe eine Baseline ermittelt. Bei Nazel hat sich tatsächlich nichts geändert und bei Rocuronium wurde es besser. Das heißt, es lag tatsächlich am Rocuronium. Zum gleichen Thema gibt es noch eine ganz aktuelle Studie aus 2019 aus Anästhesia und Analgesia. Das war eine prospektive Doppelblindstudie. 114 Patienten, Randomisierungsgruppen waren Rocuroniumgabe vor oder nach dem Checken. Sie haben jetzt nur 0,6 benutzt. Verglichen wurde das durchschnittliche Tidalvolumen, was erreicht wurde durch durch die Beutelmaskenbeatmung. 10 Sekunden, 20 Sekunden und so weiter bis zu 60 Sekunden nach der Gabe. Und was fanden Sie? Höhere Tidalvolumen in der frühen Gruppe der Rocuroniumgabe. 552 Milliliter früh versus 393 Milliliter spät. Das ist ein signifikanter Unterschied. Bei den sekundären Outcomes kam auch noch raus, dass die Patienten in der frühen Gruppe auch früher intubiert werden konnten, was ja auch Sinn macht.
Also wir haben gute Hinweise, dass doch die Relaxierung bei der Beutelmaskenbeatmung hilft, oder nicht?
Ja.
Ja, dann machen wir alles richtig. Nicht, dass ich das schon länger gewusst hätte, aber...
So viel zur Evidenz. Was sagen unsere Leitlinien? Die AWMF-Leitlinie sagt, die Maskenbeatmung ist eine essentielle Maßnahme des Atemwegsmanagements. Sie kann manuell oder druckkontrolliert durchgeführt werden. Nach der Induktion der Allgemeinanästhesie wird derzeit in den meisten Lehrbüchern empfohlen, vor einer neuromuskulären Blockade die Durchführbarkeit einer Maskenbeatmung zu prüfen. Dieses Dogma wird in letzter Zeit jedoch in Frage gestellt. Mehrere wissenschaftliche Publikationen zeigen sogar, dass durch eine neuromuskuläre Blockade die Maskenbeatmung einfacher wird und in keinem Fall erschwert wird. Empfehlung: Ohne Prädiktoren für einen schwierigen Atemweg kann die neuromuskuläre Blockade sofort nach Erreichen einer suffizienten Narkosetiefe durchgeführt werden. Das ist ja schon mal, das macht ja Hoffnung.
Ja.
Ja, für uns. Für uns, und dass selbst die Leitlinie sagt, wahrscheinlich macht es keinen Sinn. Was ich mich jetzt frage, was sind jetzt für die Autoren der Leitlinie Prädiktoren für einen schwierigen Atemweg? Vorhin im Journal Club haben wir den Mellam-Party-Score mal wieder besprochen, haben wir schon öfters.
Ja.
Diese Leitlinie ist von 2015. Ich behaupte, wir sollten in der neuen Leitlinie, sollte das Ganze radikaler formuliert werden. Es sollte immer eine neuromuskuläre Blockade erfolgen, egal ob es da Prädiktoren gibt oder nicht.
Ja.
Wenn eine Maskenbeatmung schwierig ist, sollte ein Intubationsversuch unternommen werden. Wenn die Intubation schwierig ist, wechseln auf den klinikeigenen Algorithmus für schwierige Intubationen. Ja? Wach werden lassen geht mit Hilfe von Sugammadex immer noch oder sogar noch besser. Die gesamte Denkweise des Checkens kommt aus einer Zeit, in der wir weder so gute extraglottische Atemwege hatten, wie wir jetzt haben, noch Videolaryngoskope flächendeckend verfügbar waren. Ja? Aufwecken ist aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ein rein theoretisches Konstrukt, das bei unserem normalen Patientengut, was ja nicht ASA 1 und 2, sondern eher ASA 2 bis 4 hat, nichts zu tun hat.
Ja, nicht genauso. Also bin ich voll bei dir, Torben.
Gut.
Ich finde es schön, dass wir auch mal anästhesiologisch wieder ein bisschen was beleuchtet haben.
Ja, für alle Nicht-Anästhesisten unter unseren Hörern, das war jetzt natürlich ein sehr anästhesiologisches Thema, aber ich denke, es ist auch ein anästhesiologisches Dogma, was man mal beleuchten kann.
Was ja immer wieder auch gerade von älteren Oberärzten oder so
genau,
verhandelt wird, sag ich mal.
Man hört das immer wieder.
Ja.
Ja, gerade wenn man einen Oberarzt dazu ruft, weil man mal eine schwierige Intubation hat und ihn sich zur Sicherheit dazu ruft, hast du denn nicht vorher geguckt?
Nee. Habe ich nicht, ja. Aber ich habe auch gerade ganz spannend das Thema nämlich mit unserer PJ-Studenten diskutiert.
Mhm.
Und weil ich so ein bisschen einen schwierigen Atemweg-Algorithmus und so weiter und so fort. Und da habe ich auch gesagt, es gibt immer die Vorwärtsstrategie.
Genau.
Und dann habe ich mich aber auch dabei ertappt zu sagen, wenn ich aber in einer theoretischen Prüfungssituation wäre, würde ich trotzdem sagen, ich würde erstmal beatmen, bevor ich relaxiere. Auch wenn ich das normal nie mache. Aber das ist...
Meine Interpretation der Studien und der Evidenz Und natürlich auch vorgegeben von diesen Autoren, die ich zu Anfang zitiert habe, würde ich sagen, gibt es dafür heutzutage auch in der Prüfungssituation keinen Grund mehr.
Ja, sehe ich auch so, aber ich würde nicht als Student, der um seine Approbation gerade bangt, die Evidenzlage mit dem anästhesiologischen Dozenten anfangen zu diskutieren.
Das stimmt, ist eine blöde Situation, um das zu tun.
Aber gut, so, wir sind am Ende, zumindest mit unserem Podcast,
genau.
Der Oktoberausgabe. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht mit dir, Torben.
Ich fand's auch großartig. Wir haben letzten Monat super viel Feedback bekommen. Bitte macht weiter so. Schreibt uns, was ihr gut fandet. Schreibt uns, was ihr nicht gut fandet. Wir freuen uns immer darauf zu antworten und versuchen das auch zeitnah zu tun.
Genau.
Gebt uns eine Bewertung auf iTunes und vielleicht
Spotify.
Auch, und vielleicht auch einen Kommentar dazu. Das hilft uns, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen und den Leuten, die vielleicht nach uns suchen, auch angezeigt zu werden.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei der Ruhr-Universität in Bochum, das kommt mir gerade nochmal, bei der Assistenzärztin unbekannter Genese. Falls du uns hörst, schreib uns, wo du herkommst. Wir finden es total super, dass du den Erstdies empfohlen hast, unseren Podcast zu hören.
Ja.
Zusammen mit Abhören natürlich.
Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Genau.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, Pin-Up-Dogs,
don't panic.